Herr Martens, wenn man in die Zeitungen schaut, heute hat man den Eindruck, die Krise sei überwunden. Darf man das so sehen?
Ja, in der Tat ist es so, dass in Deutschland und in den Industrieländern die Zeichen auf Aufschwung stehen. Ob das wirklich so ist, wird sich auch noch zeigen. Aber das gilt auf keinen Fall für die Länder des Südens. In vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ist die Krise gerade mal erst angekommen. Und wir fürchten, dass die Auswirkungen der Krise dort erst in diesem und vielleicht auch erst in den nächsten Jahren wirklich spürbar werden.
Können Sie die Auswirkungen der Krise im Süden näher beschreiben?
Es gibt sehr unterschiedliche Folgen, je nach Land. Also was wir feststellen und auch in unserer Studie beschreiben, ist, dass infolge der sinkenden Rohstoffpreise, des Rückgangs der Exportgüternachfrage, Stichwort Amerikaner brauchen nicht mehr so viel Turnschuhe aus China, es wird nicht mehr so viel Textilien aus asiatischen oder mittelamerikanischen Ländern nachgefragt. Die Preise gehen zurück, die Nachfrage sinkt. Es fließt nicht mehr so viel Kapital in die Länder des Südens, weil das Kapital hier im eigenen Land gebraucht wird. Gleichzeitig stagniert die Entwicklungshilfe. Das heißt, auch dort kommt es nicht zu einem Zufluss an notwendigem Kapital. All das da führt dazu, dass viel zu wenig Mittel in den Ländern des Südens für Armutsbekämpfung und Entwicklung zur Verfügung stehen. Im Gegenteil, wir stellen fest, dass Kapital aus den Ländern des Südens herausfließt, gerade in einer Zeit, wo mehr Geld benötigt wird, verlieren die Länder des Südens Geld und das ist fatal.
Ich habe den Report vor mir liegen, da haben Sie auch sehr schöne Abbildungen und auch Kästen, konkrete Beispiele genannt. Können Sie uns da eins nennen?
Ja, also was man zum Beispiel feststellt, ist, dass infolge der Rohstoffpreisrückgänge in Sambia. Sambia ist ein Land, was sehr stark vom Kupfer abhängig ist, dass infolge des sinkenden Kupferpreises dort Tausende von Menschen entlassen wurden, ihre Arbeit verloren haben und entsprechend auch diese Familien keine Versorgung mehr haben. Man muss sich vorstellen, dass es in diesen Ländern auch nicht so wie in Deutschland zumindest ein ansatzweises soziales Sicherungssystem mit Arbeitslosenversicherung, Kindergeld und so weiter gibt, sondern die fallen praktisch ins Nichts und stürzen direkt in die Armut ab. Und Sambia ist da nur ein Beispiel. Inzwischen ist zwar der Kupferpreis wieder gestiegen, aber eben nicht in dem Maß, in dem es notwendig wäre, um die Menschen alle wieder zu beschäftigen. Ein anderes Beispiel vielleicht ist die Situation der Textilarbeiterinnen in Kambodscha. Infolge des Nachfragerückgangs mussten auch dort zahlreiche Textilfabriken schließen, die für den Export produziert haben. Arbeiterinnen wurden entlassen. Und wir haben erfahren von einer ganzen Reihe von Fällen, wo diese Arbeiterinnen dann gezwungen wurden, die Prostitution abzugleiten und die dort auf die Weise eben jetzt ihren Unterhalt verdienen müssen. Das ist dramatisch und es ist natürlich eine Katastrophe für diese Menschen.
Sie ziehen das Fazit: wachsende Armut, Arbeitslosigkeit, Hunger und Unsicherheit. Wie reagieren denn jetzt die Regierungen der Industriestaaten und die UN auf diese Krisensituation im Süden?
Nun, wir haben ja im letzten Jahr erlebt, dass es ein wahres Krisenmanagement-Marathon gab. Es gab noch nie so viele globale Gipfel zu diesem Thema wie im vergangenen Jahr. Allein 3 G20-Gipfel, also Gipfel der 20 größten Industrie- und Schwellenländer, innerhalb eines Jahres. Die Vereinten Nationen haben einen großen Gipfel in North New York veranstaltet. Was wir feststellen, ist vor allen Dingen, dass die G20 viel zu wenig die Interessen der ärmeren Entwicklungsländer vertreten hat. In der G20 sind sie nicht repräsentiert. Die G20 ist der Club der reichen Industrieländer und der reicheren oder neureichen Schwellenländer wie China, Brasilien, Südafrika, Mexiko. Die armen Länder sind dort nicht vertreten und deswegen auch nicht ihre Interessen. Gleichzeitig ist die UNO, sind die Vereinten Nationen mit ihren 192 Mitgliedstaaten zu schwach, um wirklich substanzielle und effektive Maßnahmen ergreifen zu können. Und deswegen ist im ganzen Krisenmanagement des letzten Jahres das Interesse der armen Länder zu kurz gekommen.
Sie sprechen auch von einer Renaissance des IWF. Was heißt das konkret?
Nun, die G20 ist ja selbst ein informeller Club, der überhaupt keine eigene Umsetzungskapazität hat. Das heißt, die G20 hat noch nicht mal ein Sekretariat, die haben auch keine Organisation hinter sich. Das heißt, wenn Sie Beschlüsse fassen, dann müssen Sie die Beschlüsse delegieren an eine andere Organisation. Und auf die Weise hat sich der Internationale Währungsfonds jetzt praktisch zum Umsetzungsorgan der G20 entwickelt. Der Internationale Währungsfonds hat seine Kreditmittel deutlich erhöht. Er soll bis zu 500 Milliarden an zusätzlichen Krediten zur Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise zur Verfügung stellen. Bisher hat er ungefähr 170 Milliarden zur Verfügung gestellt. Er hat seine sogenannten Sonderziehungsrechte ausgeweitet. Das ist eine Art Kunstwährung und hat 280 Milliarden US-Dollar zusätzliche Mittel in die Wirtschaft weltweit gepumpt. Das ist zumindest das Letztere ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber auch das kommt den armen Entwicklungsländern nur zum Teil zugute. Sie erhalten ungefähr 20 Milliarden dieser Mittel. Und das ist viel zu wenig, um wirklich die Krisenfolgen in diesen Ländern zu bewältigen. Hinzu kommt, dass die Kredite, die der IWF vergibt, weiterhin mit Konditionalitäten, das heißt mit Bedingungen verknüpft sind und diese Bedingungen zum Teil weiterhin die Krise eher verschärfen. Sie wirken, wie man so schön sagt, prozyklisch und nicht wie bei uns die Konjunkturprogramme in Deutschland zum Beispiel antizyklisch. Das heißt, der IWF verlangt von den Ländern, damit sie Kredite bekommen, dass sie ihren Gürtel enger schnallen, dass sie Lehrergehälter kürzen, dass sie Bedienstete im öffentlichen Dienst entlassen. Und das ist natürlich der vollkommen falsche Weg aus der Krise. Da hat der IWF leider noch zu wenig dazugelernt.
Im dritten Teil nennen Sie nun auch Wege, richtige Wege, sage ich mal, im Gegensatz zu dem, was Sie eben genannt haben, richtige Wege auch der Entwicklungskrise. Welche sind denn das?
Das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die notwendig wären. Wir nennen das eine globale Entwicklungsagenda für die nächsten Jahre. Und man kann vielleicht nur einige Punkte nennen, die notwendig wären. Der erste wäre, dass wir effektivere Regeln für die Finanzmärkte brauchen, den Casino-Kapitalismus endlich stoppen müssen. Davon profitieren nicht nur wir in unseren Ländern, sondern davon profitieren eben auch die Länder des Südens. Wir brauchen definitiv zweitens eine Reform der internationalen Finanzinstitutionen, der IWF. Die Weltbank sind weiterhin nicht demokratisch strukturiert. Die Interessen der armen Länder sind dort unterrepräsentiert. Und das muss sich ändern. Die G20 ist ebenfalls, das hatte ich schon gesagt, kein Vertreter der Interessen der ärmeren Länder. Demgegenüber müssten die Vereinten Nationen gestärkt werden. Drittens brauchen wir aber auch mehr Geld für Entwicklung. Geld ist, weiß Gott, nicht alles. Aber ohne Geld können die Folgen der Krise in den Ländern des Südens nicht überwunden werden. Und das heißt einerseits die Entwicklungshilfe zu erhöhen, neue Finanzierungsinstrumente, Stichwort internationale Finanztransaktionssteuer für Entwicklungszwecke einzuführen, aber auch den Kapitalfluss aus den Ländern des Südens, das heißt die Steuerflucht insbesondere, zu bekämpfen. Denn dann haben die Länder des Südens selber Geld genug für ihre Entwicklung und sind nicht angewiesen auf die Almosen sozusagen der Länder des Nordens. Dazu muss natürlich auch viertens noch die Politik insgesamt eine Wende vollziehen hin zu dem, was wir einen ökologischen Wohlfahrtsstaat nennen. Das heißt, die Länder müssen in die Lage versetzt werden, wirklich investieren zu können, auch in nachhaltige Entwicklung, in ökologische Entwicklung, in Klimaschutzmaßnahmen investieren zu können, in den Aufbau eigener sozialer Sicherungssysteme investieren zu können, damit bei einer künftigen Krise, und wir müssen ja befürchten, dass das nicht die letzte war, mit der wir gerade zu tun hatten, dass bei einer künftigen Krise die Menschen so abgesichert sind, dass sie nicht direkt in die Armut abstürzen, sondern es eben soziale Netze gibt wie Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, was wir in Deutschland ja kennen, was es aber in vielen Ländern des Südens weiterhin nicht gibt, um eben den Absturz in die Armut zu verhindern. Das sind nur einige Maßnahmen. Wir haben in unserem Report ein ganzes Bündel, das würde Ihre Sendung sprengen, genannt. Und das ist auch nichts, was auf unserem eigenen Mist gewachsen ist, sondern wir haben letztlich nur zusammengefasst, was von vielen internationalen Organisationen, von Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftlichen Gruppen und wissenschaftlichen Gremien wie der Stieglitz-Kommission zum Beispiel, das heißt der Kommission, die unter Vorsitz des Wirtschaftsnobelpreisträgers Joseph Stieglitz gearbeitet hat und einen Report vorgelegt hat, entwickelt wurde. Das heißt, was wir gemacht haben, war, alle diese Vorschläge zu bündeln, um daraus eine Agenda, ein Programm zur Überwindung der kurzfristigen, aber auch der strukturellen Krisen in den Ländern des Südens zu formulieren.
Sagen Sie uns noch kurz, wie und wo der Bericht erhältlich ist.
Der Bericht kann bei Terre des Hommes und beim Global Policy Forum bestellt werden. Wir haben die elektronische Fassung auf unserer Website. Die Adresse ist www.globalpolicy.eu. Dort kann man ihn herunterladen. Man kann die gedruckte Fassung auch bestellen gegen eine Schutzgebühr von 5 € zuzüglich Versandkosten. Und die Adresse kann auch auf unserer Website am besten abgefragt werden. Wie gesagt, die Adresse unserer Website ist www.globalpolicy.eu.